Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Fluchtgeschichten aus der DDR gibt es viele. Viele sind spektakulär, manche sind tragisch und einige sind kaum zu glauben. Menschen verstecken sich in Autos, graben Tunnel, bauen sich Heißluftballons. Und manche zahlen für ihren Versuch, in die Freiheit zu kommen, einen extrem hohen Preis. Hier im Podcast haben wir ein offenes Mikro für Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für Stimmen, die durch ihre Erfahrungen ein Stück große Geschichte greifbar machen. Thomas von Grumko ist so eine Stimme. Er wächst in Leipzig auf, in der DDR, eckt an, hört verbotene Radiosender, legt Westmusik auf und sucht immer wieder dieses Gefühl von Freiheit. Beim Trampen, auf Reisen, vor allem am Schwarzen Meer. 1981 trifft er eine Entscheidung. Er will ganz raus. Sein Fluchtversuch endet wenige Meter vor der Grenze mit einem Schuss. Er verliert sein Bein und kommt ins Gefängnis. Trotzdem ist das nicht das Ende seiner Geschichte. Ich bin Matti Geier und habe mit ihm gesprochen.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Deine Lebensgeschichte wäre ja nicht die gleiche gewesen, wenn du nicht schon früh vom Fernweh gepackt wurdest, was als DDR-Bürger natürlich nicht immer leicht war. Wo bist du am liebsten hingereist?
Bulgarien, ganz klar. Ich wollte immer ans Meer, das warme Wasser, die kalte Ostsee und vor allen Dingen Ungarn. Es ging ja immer durch Ungarn nach Bulgarien und Ungarn war so.
Balaton?
Nö, Balaton fand ich zu touristisch. Budapest, okay. Die Stadt Budapest, die hat mich fasziniert.
Ja.
Da habe ich gerne eingekauft. Da gab es Westschallplatten für Ostgeld.
Was ist dein Lieblingsreiseerlebnis gewesen damals?
Ich bin ja immer getrennt. Bin einmal mit einem LKW mitgefahren von Prag bis nach Budapest. Ein westdeutscher LKW, so ein richtiger 40 Tonnen. Das war ein Erlebnis für mich. Ich kannte nur die W50 aus der DDR, die da mit 70 über die LKW-Straßen da bretterten. Und das war toll.
Wie alt warst du da bei diesen ganzen Reisen? Oder wann hat es angefangen?
Das hat früh angefangen. Ich war gerade 18 geworden. Da bin ich losgezogen. Früher durfte man ja auch nicht. Man durfte unter 18 nur ohne Begleitung Erwachsener nach der Tschechei und nach Polen.
Mhm.
Und aber Ungarn, Rumänien, also das andere, musste man 18 sein, wenn man allein unterwegs sein wollte. Und ich wollte das.
Und auch politisch, gesellschaftlich warst du ja eher unzufrieden in der DDR. Hast angeeckt, oder?
Mit Weitem. Ja. Ich bin ein paar Mal angeeckt.
Mit welchen Konsequenzen? Was passiert?
Ach, eigentlich ist nicht wirklich was passiert. Ich bin aus der FDJ ausgetreten. Da wurde groß palavert, aber letztendlich hat sich da keiner drum. Ich bin aus dem Gewerkschaftsbund ausgetreten, aus Solidarität mit dem polnischen Solidarność.
Hm.
Großes Palaver, auch eine Eintrag in meiner Stasi-Akte, aber letztendlich ist mir nichts passiert. Und ich habe zwar immer die große Klappe gehabt, aber ich habe immer mein Visum bekommen. Man musste ja für Bulgarien so ein Visum beantragen bei der Polizei. Und ich wusste, wenn man da zu frech und zu widerständlich ist, da hätte man auch so ein Visum nicht kriegen können.
Mhm.
Da musste man in der DDR bleiben.
Wie waren deine Eltern in der Hinsicht?
Die haben das gewusst. Die wussten das dann auch irgendwann, dass ich weg wollte. Und ja, die hatten ein Wochenendgrundstück. Die fuhren am Wochenende da immer hin. Und wir Kinder konnten schon so ein bisschen frei leben.
Ja, und dann kam der Entschluss irgendwann, dass du bei einer Bulgarienreise in die Türkei fliehen wolltest.
Ja.
Wann genau kam der Entschluss und wie viel Vorbereitungszeit hattest du? Oder war das alles relativ spontan?
Das war meine vierte Bulgarienreise, 81.
Hm.
Und die Jahre davor habe ich schon immer so ein bisschen geguckt oder so und überlegt, aber die vierte habe ich dann gesagt, so jetzt muss ich mal gucken, muss ich es versuchen. War noch in Sofia in der Botschaft der Bundesrepublik und habe da vorgesprochen. Und
hast du gesagt, was du...
Ja. Und ja, da haben die aber gesagt, mir nicht zu raten, das wäre gefährlich. Und ich war damals 21, mutig und vielleicht auch ein bisschen blauäugig und wollte es versuchen. Und bin dann ans Schwarze Meer, habe erstmal meinen Urlaub gemacht. Und als der Urlaub zu Ende war, bin ich dann eines Nachts über die Felder Richtung Grenze.
Die bulgarisch-türkische Grenze gehört im Kalten Krieg zu den streng bewachten Außengrenzen des Ostblocks. Zwar sind die Anlagen weniger massiv als an der innerdeutschen Grenze, aber sie sind trotzdem nahezu undurchlässig. Der eigentliche Grenzzaun liegt oft nicht direkt auf der Grenze, sondern weit im Landesinnern. Dahinter eine mehrere Kilometer breite Sperrzone, überwacht von Militär und Polizei. Auch hier gilt der Schießbefehl. Fluchtversuche werden mit allen Mitteln verhindert. In der DDR hält sich trotzdem lange das Gerücht, dieser Weg sei einfacher. Für viele endet er tödlich.
Naja, also den Grenzabschnitt kennen konnte keiner. Also das war ja als Sperrgebiet wieder in DDR, 10, 15 Kilometer vorher war schon, waren schon Posten und Zäune und da konnte man nicht mehr rein. Und ich bin quer über den Acker durch Felder und Wälder durch den Fluss geschwommen, beinahe ertrunken dabei.
Aha.
Ja, es war ganz abenteuerlich und war dann den ganzen Tag unterwegs bis zur Grenze.
Dachtest du irgendwie, dass es dort leichter ist als in der innerdeutschen Grenze? Oder?
Ja, das war so meine blauäugige Annahme. Ich dachte, naja, so stark bewacht wie die deutsche Grenze wird keine sein. Und je weiter weg von dieser deutschen Grenze, umso einfacher ist es. Aber die Bulgaren hatten nicht so eine schwer bewachte Grenze. Also der Zaun war nicht so dolle und die haben auch keine Selbstschussanlagen gehabt. Aber die Grenzsoldaten, die sind ganz liebevoll mit ihren Gewehren umgegangen.
Ja, ja. So. Und kamst du nicht ins Zweifeln?
Ich kam an dem Zaun an abends um 7 und war erstmal total entsetzt. Jetzt wird's ernst, gehe ich da jetzt rüber oder nicht? Ich hatte schon kurz überlegt, das wieder zurückzugehen. Also, und dann habe ich gesagt, nee, jetzt bist du so weit, jetzt musst du. Und dann bin ich da drüber.
Ja, wie lief die Flucht ab?
Ja, ich bin da drüber gestiegen, abends um 7. Hoher Stacheldrahtzaun, in beide Richtungen so eine Schräge, so links und rechts. Wo man hat's fast nicht geschafft da drüber, wo ich sehr sportlich war. Aber ich hab's dann geschafft, bin drüben in den Sand gesprungen und dann in den Wald rein. Und wusste, das ist nicht die Grenze, weil die Grenze war der Fluss. Und ich war oben noch auf dem Berg, also wusste, das ist ein vorgelagerter Zaun und ich muss jetzt noch irgendwie an die Grenze ranrobben. Und es hat ewig gedauert. Durch den Wald habe ich natürlich ganz langsam und leise gelaufen und habe dann einen Postenweg gefunden und dachte, oh schön, hier kann ich laufen. So ein Waldweg, wo auch Autos fahren und dachte, oh schön, kann ich hier. Und dann kam von hinten ein LKW gefahren und dann noch einer und die haben sich gegenseitig angestrahlt im Dunkeln und da sah ich da die Soldaten drauf sitzen mit ihren Schießgewehren und da wusste ich, okay, ich bin irgendwo auf einem Draht ausgelöst irgendwann und dann war es schon abends um 10 und dann sind die an mir vorbeigefahren, runter an die Grenze, da konnte ich im Dunkeln gut beobachten, die konnten mich nicht sehen, ich habe mich im Gebüsch versteckt.
Und war das nicht beleuchtet da?
Ach, stockfinstere Nacht, wirklich, da war nichts. Aber ich wusste, wenn die davor einen Zaun haben, haben die auch unten an der Grenze einen Zaun und das war auch so. Ich habe den Zaun zwar nie gesehen, aber ich konnte die im Dunkeln beobachten, wie die den Berg runtergefahren sind, an mir vorbei. Und keine 200 Meter von mir war das Tal, war der Fluss. Und sind die ausgestiegen, haben da rumpalavert, ganz laut. Und nach 10 Minuten war Ruhe. Dachte ich, scheiße, jetzt sind die da unten und haben sich da verteilt. Das waren bestimmt 10, 15 Soldaten, wenn es reicht. Und die warten auf dich. Das war mir klar. Ich bin in der Falle. Hinten der Zaun, vorne die Grenze und ich sitze dazwischen. Habe ich die ganze Nacht da gelegen und gedacht, was mache ich denn? Ruf jetzt Hallo, nehmt mich mal fest oder so. Aber ich bin dann einfach liegen geblieben und im Hellen, am Morgengrauen, dann losgelaufen.
Und dann nochmal umkehren in dem Moment? War
ja, ich wusste, wenn ich über den Zaun bin und dort einen Alarm ausgelöst habe, da waren Sandstreifen. Wenn ich da zurückgegangen wäre, hätte ich wieder Alarm ausgelöst.
Ach so.
Das war irgendwie, ich wusste, ich kann weder vor noch zurück und dann bin ich so quer gelaufen. Unten war die Grenze, hinter mir der Zaun und quer durch den Wald, aber es hat so viel Krach gemacht. Die haben natürlich da unten gestanden mit Hunden und haben auf mich gewartet. Die haben nur gehorcht, wo es raschelt, wo es knackt. Und in einem uralten Buchenwald, da kann man nicht schweben, das ist ganz laut, wenn man da läuft. Und dann haben die mich dann eingekreist und dann habe ich mich noch im Laub versteckt, weil ich gedacht habe, boah, die finden mich ja vielleicht nicht. Und dann gab es einen tierischen Knall und dann dachte ich, okay, das war's. Bin ich aufgestanden aus meinem Versteck da und da stand 3 Meter entfernt ein Offizier mit einer Pistole und hat auf mich gezielt und hat fürchterlich rumgebrüllt und ich habe fürchterlich Angst gehabt. Hab die Hände hochgenommen natürlich, habe gezittert und das ging alles ganz schnell und dann kamen von der Seite Soldaten angelaufen, die da ringsrum ja waren. Und der erste Soldat, der ran war, der hat ja seine Kalaschnikow genommen und hat mich da so umgeschossen, einfach ohne so Vorwarnung, einfach so. Und dann lag ich im Dreck und hatte einen Durchschuss in der Wade und einen Streifschuss im Bein.
Also der erste Knall war auch schon ein Schuss auf dich?
Ich hatte die Augen zu, ich lag unterm Laub in so einer Mulde, ich habe mich ja versteckt. Ich habe ja die Augen zugemacht, ich habe gedacht, mich sieht ja niemand. Keine Ahnung, ob der auf mich geschossen. Ich denke mal, der hat in die Luft geschossen.
Und was ist dir dann durch den Kopf gegangen? Oder hast du es gemerkt direkt? Oder?
Ja, ja. Das knallt, das reißt einem die Füße weg. Das tut nicht weh. Oder das tut so weh, dass man das nicht irgendwie als Schmerz empfindet. Ich lag einfach im Dreck und dachte, okay, jetzt bin ich tot oder irgendwas. Keine Ahnung, dann bin ich wieder zu mir gekommen, hatte Blut im Mund. Die war wohl auch kurz weg, also ohnmächtig oder länger weg, keine Ahnung, das hat mir keiner erzählt. Hatte Blut im Mund, die Zahn abgebrochen hier vorne, die haben mich da noch nicht so ganz nett behandelt mit ihrem Gewehrkolben oder so. Aber letztendlich haben die mich dann auf eine Trage gelegt, auf eine selbstgebaute, die haben eine Stöcke im Wald geschnitten und haben da ihre Koppel abgemacht und haben mich da rausgetragen. Das war ja ganz steil, so ein steiler Berg und irgendwann lag ich auf so einem kleinen LKW und irgendwann haben die mich da rausgefahren aus dem Grenzgebiet. Erstmal in ihre Kaserne und dann Richtung Norden, Richtung Krankenhaus.
Wie sind die mit dir umgegangen?
Oh, nicht nett. Ja. Die sind erstmal bis zum nächsten Ort gefahren, wo man auch als DDR-Bürger reinkam, das war Achterpol. Und dann haben die mich erstmal auf dem Campingplatz vorgezeigt. Die sind da vorgefahren, ich lag auf der Pritsche da hinten, halb bewusstlos. Und dann haben die DDR-Bürger angerufen, die da am 9. September 81 immer noch Urlaub machten, ob die mich kennen würden. Die haben mich richtig umgezeichnet. Und natürlich kannte mich keiner und alle, oh, was haben die denn mit dir gemacht? Hat er einer gesagt. Aber egal. Und dann sind wir weitergefahren Richtung Norden und unterwegs haben die mich dann immer mit Stiefeln traktiert, weil irgendwer hat erzählt, da wäre noch einer gewesen. Das stimmt, in dem Quartier habe ich, bevor ich losgelaufen bin, meinen besten Kumpel noch getroffen. Wir sind zusammen losgezogen, Bier trinken und so weiter. Und der ist dann wieder in die DDR zurück und ich bin da geblieben. Mhm. Und es haben wohl welche gesehen, dass wir zu zweit unterwegs waren. Und an der Grenze waren auch Fußspuren zweimal. Ich bin ja einmal an den Zaun und habe gedacht, oh nee, das schaffe ich nicht. Ich bin wieder zurückgegangen in den Wald und habe über die Sache nochmal nachgedacht, eine halbe Stunde. Und bin dann nochmal zum Zaun. Mhm. Und als sie das untersucht haben, haben die zwei Fußspuren gefunden. Und dann haben die Leute in dem Dorf gesagt, oh, die waren zu zweit. Und dann waren die irgendwie, wo ist der zweite Mann? Und dann haben die mich in die Seite getreten mit Stiefeln. Ich soll, oh, zweiter Mann. Oh, die waren richtig böse. Mhm. Da hatte ich dann schon so viel Blut verloren. Ich habe die Stiefeltritte auch nicht mehr als Schmerzen wahrgenommen. Das war
so.
Und dann war ich nach 7 Stunden aus dem Krankenhaus.
Ach, 7 Stunden?
7 Stunden.
Na, dann kam ja irgendwann die Hiobsbotschaft, dass dein Bein amputiert werden.
Nee, kam nicht sofort. Nee. Die wollten das wirklich retten, aber ich hatte so viel Blut verloren, dass die mich erstmal aufpäppeln mussten. Mhm. Ich wäre in der ersten großen OP wahrscheinlich auf dem Brett geblieben. Mhm. Die haben mich erst am 2. oder am 3. Tag operiert, das Bein mäßig. Vorher haben die erstmal nur versucht, mich zu stabilisieren.
Also wenn das alles zügiger passiert wäre, hätte man das wahrscheinlich nicht amputieren müssen am Ende?
Wahrscheinlich.
Aber das geht mir gerade durch den Kopf, wenn ich das höre, wie lange das alles gedauert hat.
Das ist eine richtige Überlegung, aber die kann man nicht beweisen oder das ist
halt ja. Und was ging dir da durch den Kopf, als es dann amputiert wurde?
Oh, da wollte ich nicht mehr leben. Da war für mich, die Sache war gescheitert, der Fluchtversuch war gescheitert. Ich wusste, ich muss ins Gefängnis und da habe ich gesagt, was soll der Scheiß? Und dann wollte ich echt nicht mehr. Und da habe ich die Nahrung verweigert. Am Anfang hatte ich sowieso keinen Hunger und dann kamen die immer, ich solle was essen und gesagt, und dann haben die mir einfach links und rechts einen Tropf in die Arme, die Handgelenke ans Bett gefesselt, links und rechts so eine Nadel rein und dann wurde ich per Flasche ernährt. Und so nach 3 Tagen habe ich das dann aufgegeben und dann habe ich nach Essen verlangt und habe gesagt, okay, ich lebe noch, also geht das irgendwie weiter. Und es ging ja weiter.
Ja. Und es ging dann so weiter, dass du kamst erstmal in Haft.
Ja, aber ich musste ja erstmal 2 Monate im Krankenhaus bleiben. Ich war ja nun ein bisschen verletzt und Beinamputation ist nicht so ohne und das ist 40 Jahre her. Also die klinischen Zustände da in Bulgarien waren so nicht so auf dem neuesten Stand, sag ich mal.
Kam dann in der Zwischenzeit die Stasi öfter mal?
Nee, gar nicht. Am Anfang kam einmal ein Soldat und hat mich nochmal verhört, aber dann haben die mich in Ruhe gelassen. Ja. Hab ich da gelegen. Einfach nur gesund werden, also transportfähig.
Ja. Und als du dann transportfähig warst, wohin ging's?
Dann ging's nach Sofia mit einem Flugzeug, ganz komisch. Also ich wurde privilegiert behandelt, weil ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich habe im Krankenhaus ein hübsches Mädel kennengelernt und das war die Tochter des Gefängnisdirektors, der zu Hause erzählte, oh, wir haben da einen Deutschen gefangen genommen, der hätte mit Handgranaten an der Grenze geworfen und deshalb mussten die Soldaten schießen. Aha. Das haben die Ärzte mir im Krankenhaus auch, die haben mich auch gefragt, wo hast denn du die Handgranaten her gehabt? Und ich so, Handgranaten? Also die haben eine Erklärung gesucht.
Eine Rechtfertigung
gesucht, ja. Und das war die Tochter des Gefängnisdirektors und die war 17 und hatte eine Freundin da, die dann eine kleine OP hatte und die mich besucht, also die hat mich erstmal beobachtet. Und eines Tages stand die neben meinem Bett und hat gesagt, ich bin die Nadja und ich komme dich jetzt besuchen. Ja, und ich war 21 und ich war 17 und wir haben uns ganz nett verstanden. Und ich weiß nicht, ob das der Grund gewesen ist. Also alle anderen Gefangenen, die ich so gesprochen und kennengelernt habe, die sind alle mit nicht nett behandelt worden. Und die bulgarischen Gefängnisse waren berühmt berüchtigt für mittelalterliche Zustände mit Kübel auf der Zelle und sowas. Also schlimm. Und ich wurde mit dem Flugzeug abgeholt, nach Sofia geflogen, so einer kleinen Maschine, dort in einem Hotel untergebracht und am nächsten Morgen mit einer bulgarischen Stasi-Auto auf den Flughafen gebracht. Direkt an so eine IL-18 oder wie man die hießen, die Interflug, die flogen da pro Woche zweimal runter und holten die Leute ab.
Und dann ging's in die DDR.
Und dann ging's über Bukarest, neue Leute einladen, Budapest, Prag und dann waren wir voll bis zum letzten.
Was waren das für Leute?
Alles Flüchtlinge.
Ach Gott, ja.
Ja, und das war dann schon der 3. November. Mhm. Und auf dem Flughafen hier in Schönefeld standen dann die ganzen Stasi-Barkasse, die hatten so Barkasse, das waren deren Gefangenentransporter, da stand VEB Fisch drauf oder irgendwie stand nicht Stasi drauf. Das waren so getarnte Autos und da passten 4 Leute rein und da wurden die Leute dann einzeln eingeladen und in ihre Untersuchungshaftanstalten gefahren. Also es war so Mode, dass man eigentlich in die Stadt kam, wo man herkam oder in dem Bezirk. Also jeder Bezirk hatte ein Stasi-Gefängnis. Und ich kam eben nach Leipzig, weil ich aus Leipzig komme und wurde dann nachts um 3 waren mit in dem Stasi-Untersuchungsgefängnis.
Wie lange warst du im Gefängnis insgesamt?
Insgesamt habe ich 1 Jahr bekommen. Davon haben die mir die 2 Monate Krankenhaus angerechnet, 4 Monate Stasi-Urhaft und dann nochmal 6 Monate in Brandenburg, hier Brandenburg an der Havel.
Was war deine schlimmste Erinnerung?
Wenn man bei der Stasi in den 80ern, in den 60er, 70ern war das anders, nicht aufgemuckt hat und nicht mit seinem Vernehmer diskutiert hat oder so, dann haben die einen korrekt behandelt. Also das ist für westdeutsche Verhältnisse völlig unakzeptabel, aber für Ostverhältnisse war das korrekt. Also wir wurden nicht geschlagen, nicht misshandelt und natürlich waren die Zustände katastrophal, den ganzen Tag in so einer Zelle eingesperrt zu sein, eine halbe Stunde frei und kein Fenster auf der Zelle und das war schon, aber man wurde in Ruhe gelassen. Das Essen war in Ordnung, man wurde zu unmöglichsten Zeiten zu Verhören geholt und einmal habe ich mich mit meinem Vernehmer angelegt, als der meine zerschossene Hose, also ich hatte eine Jeans an, eine Westjeans gegen 1:4 getauscht, ich weiß nicht, alte Ossis wissen das noch, wie schwierig das war, an Westgeld zu kommen, eine Original Levis und die war zerschossen, also durch die Einschüsse und dann hatten die Ärzte die aufgeschnitten und die lag in meinen Effekten, heißt das, im Knast, also diese Bagage, die man da mit hatte. Mhm. Und der wollte die wegschmeißen. Und ich schob mir nach so einem Verhör so einen Zettel rüber und sagte, hier mal unterschreiben. Und ich lese das da, dass meine Hose vernichtet werden soll. Mhm. So, nee, das geht nicht. Das ist meine Hose, die wird nicht vernichtet. Doch, das muss. Und da wurde der fuchsig, richtig. Der wollte natürlich nicht, dass ich diese Trophäe quasi, wenn ich mal in die DDR zurückentlassen werde, jemanden zeigen kann oder so.
Verstehe.
Und da haben wir, also das war heftig. Da wurde der sehr ungemütlich.
Okay.
Der hat mir keine Prügel angedroht, aber da wurde der recht laut.
Okay. Aber alles in allem, andere erzählen dann von so einem vielen psychologischen Spielchen, aber ja, das war bei dir nicht so.
Doch, aber es war zu ertragen. Wenn man reinkam, musste man die Hände unterm Popo schieben und dann so sitzen. Stundenlang. Das diente dazu, dass auf dem Hocker war ein Tuch. Und wenn man so 2 Stunden auf seinen Händen sitzt, dann hat man den Handschweiß an das Tuch und das haben die dann in so ein Glas gestopft und hatte eine Geruchsprobe.
Ja, ja.
Das hat man gar nicht so wahrgenommen.
Verrückt,
ja, total bescheuert, aber.
So, und dann?
Und dann?
Bist du raus aus der Haft und bist dann über die Botschaft, beziehungsweise die ständige Vertretung der BRD, doch noch geflohen.
Ja, das hat aber dann noch 1,5 Jahre gedauert. Ich wurde erstmal zurück in die DDR entlassen und hatte im Gefängnis einen Pfarrer kennengelernt, der gesagt hat, du Thomas, wenn du nicht abgeschoben, freigekauft wirst, dann meldest dich bei mir. Und über den habe ich Kontakt zur Friedensbewegung gefunden in Leipzig, 81, oder das war da schon 82. Und da war ich nochmal 1,5 Jahre richtig aktiv.
In den Kirchen, bei den Versammlungen.
In dieser Schwerter zu Fluchscharen. Und da sind wir 1982, 83, sind wir schon mit bunten Lampions und Kerzen durch Leipzig gelaufen.
Wenn du gewusst hättest, dass das mal zum Mauerfall führt, hättest du dann da dich weiter engagiert?
Absolut. Ich war in Ostberlin in dieser Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, nicht um nochmal zu sagen, ey, holt mich mal hier raus, sondern ich bin da hingefahren, um zu sagen, ich will hier bleiben, es bringt alles nichts. Hab einen Schwager und eine Schwester bei der Stasi, ich komme sowieso nicht raus, mit meiner Geschichte sowieso nicht und mit meiner großen Klappe erst recht nicht. Ich bleibe da und habe dem das versucht zu erklären, warum ich denn in der DDR bleiben möchte, auch dass die mich da von der Liste nehmen. Und an dem Tag sitzen da 11 Leute in der Botschaft und machen eine Botschaftsbesetzung.
Du hattest einen Antrag gestellt auf Ausreise,
ja,
und
mehrere, ganz
dann
viele.
Hast du ja BRD sagen wollen, dass sie das,
ja,
dass sie dich nicht rauskaufen,
ja,
sollen oder rausverhandeln,
ja,
sollen,
ja,
oder?
Ja. Okay. Ich wäre nie freigekauft worden. Das steht dann auch in meiner Stasi-Akte.
Ach so, und du wolltest denen sagen, dann holt jemand anderen raus.
Genau, okay, genau.
Verstehe.
Und meine Freunde, mit denen wir durch Leipzig gezogen sind, mutig immer vorne weg und große Klappe ich, ne? Die haben immer gesagt, ja Thomas, du mit deinem Ausreiseantrag und so, wenn die dich wieder verhaften, dann wirst du abgeschoben. Und dann habe ich gesagt, nein, ich werde nicht freigekauft. Aber ich wollte das machen als Zeichen für meine Freunde, dass ich zu ihnen gehöre, dass ich nicht mehr weg will.
Verstehe.
Und da sitzen da die 11 Leute und da sind bei mir oben im Kopf die Sicherung durchgebrannt und dann kam das alles wieder, die Flucht, das Bein, und da habe ich gesagt, das ist die einzige Chance, und das war 84, am 23. Januar 84, da war der Mauerfall noch fast 6 Jahre hin,
ja,
und da habe ich gesagt, nee Thomas, du musst das wenn du die Chance nicht nimmst, dann kommt die nie wieder, und man konnte ja nicht wissen, dass die DDR mal so sang- und klanglos baden, mhm, geht. Und dann habe ich mich einfach mit dazu gesetzt, habe den Helfern gesagt, du, ich mach da mit. Da hatten die erst gedacht, ich bin Stasi-Spitzel, die kannten sie alle untereinander. Aber letztendlich bin ich da Montag früh um 10 in diese ständige Vertretung. Und am Dienstag 19 Uhr waren wir am Kudamm.
Ach krass.
Der Dr. Wolfgang Vogel, dieser Menschenhändler, Freikauf, Rechtsanwalt aus Berlin, der hat uns da rausgeholt.
Ich frage mich gerade, wenn die Stasi muss ja doch nochmal ein Auge auf dich geworfen haben nach dieser ersten Flucht. Und dann kommst du da zu der ständigen Vertretung, die ja stark bewacht war immer,
mhm,
und konntest einfach reingehen?
Ja, also man konnte eigentlich in diese ständige Vertretung immer rein. Nur das Rausgehen war immer schwierig. Also reingehen lassen, da haben die Chefs von der ständigen Vertretung immer drauf geachtet, auch politisch und so, mhm, dass das frei zugänglich ist. Die haben nur hinterher die Leute rausgezoppelt und haben gesagt, wo warst du? Und haben die dann verhört und so weiter.
Wie war dein Neuanfang im Westen?
Etwas holperig. Also ich hatte ja gar nicht damit gerechnet. Und dann saß ich da und kam nach Bremen, in eine Stadt, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Aber in meiner Akte, ich hatte auch in der Bundesrepublik eine Akte, hatte sich eine Frau für mich eingesetzt, sehr persönlich bei hochrangigen Politikern. Und guck mal, den haben sie das Bein amputiert. Also ich war bekannt.
Mhm.
Und dann sagt er hier in Marienfelde, war das Notaufnahmelager hier in West-Berlin, sagt der Beamte zu mir, wer ist denn Frau Dornbusch? Ich sage, ach, das ist eine Schulfreundin von meiner Mutter. Ja, die hat sich auch für sie eingesetzt, ich habe ihr Schreiben und so weiter. Die rufen wir jetzt mal an. Und zack, hatte der das Telefon in der Hand und Frau Dornbusch, wissen Sie, wer hier sitzt. Und so kam ich nach Bremen zu Frau Dornbusch, Tante Barbara, die eigentlich gar keine Tante war.
Mhm.
Aber ich habe mich da nicht so ganz wohl gefühlt, aber ich war natürlich froh, erstmal unterzukommen. Die kannte sich aus, die hat mich zu allen Behörden geschleppt. Letztendlich war das total richtig.
Ja.
Aber ich persönlich fand das natürlich nicht so toll. Ich kam aus Leipzig, ich war da vernetzt, mich kannte jede Sau. Ich rannte, mhm, ja immer mit meinen Krücken durch Leipzig rum. Also, und in Bremen kannte ich keinen Menschen. Das war das erste Jahr sehr gruselig für,
ja,
mich, da Fuß zu fassen.
Was hast du dann gemacht, beruflich?
Ich habe erstmal nur ein bisschen lange dumpf rumgesessen. Dann hat irgendeiner von der Arbeiterwohlfahrt, so ein Zivildienstleistender, die es früher gab, hat gesagt, oh, du musst das machen. Ich gehe zum Abendgymnasium, da kannst du Abitur machen, kannst nochmal studieren. Und gesagt, das mache ich. Da habe ich Abendgymnasium gemacht, das abbrechen müssen, weil mein Geldgeber gesagt hat, ich müsse eine Ausbildung machen. Also ich habe Arbeitslosengeld gekriegt und dann hat die Kriegsopferfürsorge, so hieß das, die mich betreut haben. Wenn ich eine Berufsausbildung, ich war ja Arbeiter, ich war Stahlbaumonteur in der DDR, wenn ich eine Berufsausbildung mache, dann würden die mir das finanzieren. Und das war gegen Arbeitslosengeld richtig viel Geld und dann haben die mir auch ein Auto finanziert. Und so haben die mich eingekauft und habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht und dann nochmal eine Ausbildung, EDV. Habe ich eine Frau kennengelernt, ein Kind gemacht, ziemlich schnell, ziemlich unglücklich. Nach 1-2 Jahren war klar, dass das nicht gut geht, aber ach, naja, das war ihre Eltern, die haben mich sehr, mhm, geliebt, da war ich sehr angenommen in der Familie. Das hat Spaß gemacht und dann kam der Mauerfall.
Hast du auch nochmal deine Kirchenfreunde in Leipzig wiedergesehen?
Nee, ich kam ja erst nicht raus und dann kam ich nicht mehr rein. Ich hatte eine Einreisesperre. Ich wäre,
ja,
wenn die DDR noch leben würde, wäre
ich
nie wieder reingekommen.
Nach dem Mauerfall?
Ja, nach dem Mauerfall natürlich.
Ja.
Da bin ich dann nach Leipzig, habe meine Freunde besucht,
ja,
und so, ja, ja.
Weil wie haben die reagiert?
Och jo, die haben das nicht alle verstanden, die fanden das nicht alle
das
irgendwie
so
toll.
Ja.
Ich habe die ja quasi auch im Stich gelassen.
Ja.
Ich habe immer die große Klappe gehabt und dann war ich auf einmal weg und konnte das ja auch nicht erklären. Ich konnte ja niemandem was erklären.
Ja.
auch meinen Eltern nicht. Das war eine spontane Reaktion. Also ich.
Hattest du noch Kontakt mit deinen Eltern?
Brieflich. Oder wir haben manchmal telefoniert. Und zweimal haben wir uns in Ungarn zum Urlaub machen getroffen. Ich kam nicht mehr in die DDR rein und die natürlich auch nicht in die Bundesrepublik.
Heute wohnst du in Brandenburg?
Jetzt wohne ich wieder im Osten. Nach 37 Jahren Bremen haben wir uns in Brandenburg im Nordwesten, da an der Elbe, einen alten Hof gekauft, haben den renoviert, ausgebaut, umgebaut. Und seitdem ich Rentner bin, wohnen wir dort.
Und wie geht's dir heute? Und wie geht's deinem Bein?
Mein Bein geht super. Also ich habe eine super Prothese und ich komme damit klar. Das tut manchmal weh, das drückt manchmal, aber im Grunde ganz gut.
Okay.
Man findet mich unter zeitzeugen.de.
Dann danke ich fürs ausführliche Gespräch, für diese krasse Fluchtgeschichte. Heute spricht Thomas von Grumkow als Zeitzeuge über sein Leben, über Repression, Widerstand und darüber, was Freiheit eigentlich bedeutet. Aktuell beobachtet er aber, dass das Interesse an gerade solchen DDR-Themen abnimmt. Es gibt weniger Anfragen und weniger Zuhörer. Dabei sind es genau diese persönlichen Erzählungen, die Geschichte begreifbar machen. Umso wichtiger, ihnen zuzuhören und sie weiterzuerzählen. Und in der nächsten Folge geht's von der Grenze direkt in den Berliner Alltag. 3 Jahrzehnte Busfahren in Berlin und alles, was man dabei erlebt. Antje Bösler sitzt seit über 30 Jahren am Steuer und hat so ziemlich alles gesehen, was diese Stadt zu bieten hat. Schräge Fahrgäste, kuriose Situationen und echte Berliner Geschichten. All das gibt's in der nächsten Folge. Mein Name ist Matti Geier. Bis dann.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.